Liebe Geschwister, wer eine Bibel dabei hat, schlage auf Hebräer 2. Ich lese die Verse 5 bis 18. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, oder der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Indem er ihm aber alles unterworfen hat, hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen, sondern spricht: Ich will meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum: Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum: Siehe, ich und die Kinder, die mir Gott gegeben hat. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Denn er nimmt sich ja nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hoherpriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Bis dahin der Predigttext. Ja, ich habe mir gedacht, der erste Sonntag nach Weihnachten, der verdient noch einen sehr weihnachtlichen Text. Wir widmen uns heute Morgen der Hauptsache, um die es Weihnachten geht, den Sohn Gottes. Für uns ist der Sohn Gottes nicht das Christkind, das Geschenke bringt. Er ist der menschgewordene Herr, den wir als unser höchstes Gut erachten. Und heute Morgen gehe ich mit uns der Frage nach: Wozu ist Gottes Sohn Mensch geworden? Darauf gibt es viele Antworten. Der Predigttext gibt darauf wenigstens zwei Antworten. Warum und wozu Gottes Sohn Mensch geworden ist? Und ich möchte uns diese Dinge vor Augen stellen, mit dem Ziel, dass ihr Jesus als gekreuzigten und auferstandenen Herrn vor Augen habt und ihn mit Freude anbetet. Im ersten Punkt geht es um den vorgezeichneten Plan, aus dem heraus Gottes Sohn Mensch geworden ist. Gottes Sohn ist für uns gestorben und ist auf diesem Weg zum König der Welt erhoben worden. Das betrifft vor allem die Verse 5 bis 10 aus dem Predigttext. Und ich lese die Verse nochmal. Ich habe eben nach der Schlachter gelesen. Und ich lese jetzt nochmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn nicht Engeln hat Gott die zukünftige Welt, von der wir hier reden, unterstellt. Vielmehr hat jemand an einer Stelle feierlich bezeugt: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist des Menschen Sohn, dass du ihn beachtest? Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn aber dann mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unterworfen. Indem Gott ihm alles unterworfen hat, hat er nichts von der Unterwerfung unter ihn ausgenommen. Bisher sehen wir ihm nicht alles unterworfen. Wir sehen aber Jesus, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, der wegen seines Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt worden ist. Er sollte ja als Ausdruck der Gnade Gottes für jeden den Tod auskosten. Es war in Gottes Augen angemessen, für den und durch den alle Dinge gemacht sind, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen, indem er den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung gebracht hat. Vers 5 beginnt mit einem Denn. Und der Schreiber des Hebräerbriefes gibt hier eine Begründung für das, was er vorher angesprochen hat. Kapitel 2, Vers 1. Da ruft er seinen Lesern zu: Wir müssen uns umso fester an das halten, was wir gehört haben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Und er spricht hier über unsere endgültige Rettung. Mit anderen Worten, wir müssen Weihnachten verstehen, um am Ende nicht in der Hölle zu landen. So wichtig ist Weihnachten. Wir werden unsere endgültige Rettung erlangen, ganz gewiss, wenn wir verinnerlichen, warum und wozu Gottes Sohn Mensch geworden ist. Und es ist umso dringlicher, hier wirklich die wesentlichen Dinge vor Augen zu haben, weil gerade zu Weihnachten geben alle vor, über Jesus zu reden und reden vielfach irgendeinen Mist, der sich nicht geziemt, wenn wir über den Sohn Gottes sprechen. In Vers 5 deutet der Hebräerbriefschreiber an, dass dem Sohn Gottes, nachdem er Mensch geworden ist, die Herrschaft über die ganze Welt anvertraut wurde. Diese Herrschaft wird dann, wenn er wiederkommt, vollendet. Jesus kommt dann als Retter oder Richter für jeden Menschen. Und dass Gottes Sohn dir dann als Richter begegnet, das soll dir nicht passieren. Darum erklärt dir der Schreiber des Hebräerbriefes, auf welchem Weg der Sohn Gottes zum König der Welt erhoben worden ist. Er hat sich vorher erniedrigt, um uns die Rettung zu bringen. Und um dies zu veranschaulichen, zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes Verse aus Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Was ist des Menschen Sohn, dass du ihn beachtest? Du hast ihn für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt, ihn dann aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Alles hast du ihm unterworfen. Wer Psalm 8 im Alten Testament liest, der wird gleich in der einleitenden Zeile erfahren, David ist der Verfasser dieses Psalmes. Er bestaunt hier, wie Gott seine Herrschaft über die Welt durch den Menschen ausübt. Und David hat dabei Aussagen aus dem Schöpfungsbericht vor Augen. Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Als sein Ebenbild hat der Mensch die Bestimmung, stellvertretend für Gott die ganze Schöpfung zu verwalten. Er soll dabei dafür Sorge tragen, dass Gottes Herrlichkeit in der Welt wiedergespiegelt wird und jeden Winkel erleuchtet. Der Mensch selbst spiegelt Gottes Herrlichkeit wider, wenn er die Gaben, die Gott ihm gibt, zu seiner Verherrlichung verwendet und Gott mit Freude anbetet und verehrt. Diesen Auftrag, Ebenbild Gottes zu sein, nimmt der Mensch seit dem Sündenfall nur noch sehr gebrochen wahr. Es wird im dritten Kapitel des ersten Mosebuches berichtet, dass unsere ersten Vorfahren es entschieden abgelehnt haben, sich der gnädigen Herrschaft Gottes unterzuordnen. Sie haben nicht geleugnet, dass es Gott gibt. Es war offensichtlich, dass Gott gegenwärtig ist. Sie haben es aber begehrt, so sein zu wollen wie Gott. Mit anderen Worten, sie wollten selber festlegen, welche Bestimmung ihr Leben hat und welche nicht. Sie wollten für sich selber festlegen, was richtig und falsch ist. Und das ist bis heute der Kern der Sünde, die wir gegenüber Gott begehen. Es ist die Auflehnung gegen diese Bestimmung, seine Ebenbilder zu sein. Im Zitat aus Psalm 8 ist davon die Rede, dass Gott den Menschensohn für kurze Zeit oder ein wenig unter den Rang von Engeln erniedrigt hat. Und wie der Hebräerbriefschreiber dann im weiteren Verlauf deutlich macht, bezieht er diesen Psalm nicht auf irgendeinen Menschen, sondern auf Jesus Christus. Er sagt an einer Stelle, wir sehen Jesus, Klammer auf, den wahren Menschensohn. Bis heute hat es einen Menschen gegeben, der diesen Auftrag, Ebenbild Gottes zu sein, in Vollkommenheit angenommen und ausgeführt hat mit seinem ganzen Leben. Gibt nur diesen einen, den menschgewordenen Sohn Gottes. Und es brauchte dieses einen Menschen, der diesen Auftrag in Vollkommenheit ausführt, damit er dann stellvertretend für uns vor Gott eintreten kann. Jesus wollte unser Anführer werden, der uns in eine neue Menschheit hineinführt. Gottes Sohn ist Mensch geworden und hat sein Leben für uns gegeben. Auf diesem Weg hat Gott ihn zum höchsten König und Herrscher der Welt eingesetzt. Ja, wer ist der Sohn Gottes? Wir beten zu Gott, dem Vater. Wir beten zu Jesus Christus, unserem Herrn. Ist jedem von euch bewusst, dass ihr keinen Götzendienst betreibt, wenn ihr das macht? Jetzt könnt ihr einer kommen und sagen, ja, du betest zu Gott, dem Vater, und du betest zu seinem Sohn, Jesus Christus. Das verstößt eigentlich gegen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Machen wir also was falsch? Nein. Das war ein Thema, das hat die ersten 3 bis 4 Jahrhunderte der frühen Kirche ausgefüllt. Also die Frage, nach der Würde, die Jesus, der Sohn Gottes, hat. Wie sollen wir auch über diesen Gott denken? Wie sollen wir ihn in rechter Weise anbeten, der sich im Sohn Gottes offenbart hat? Man hat das zusammengefasst in der sogenannten Dreieinigkeitslehre. Der Begriff ist irrelevant. Wichtig ist, dass ihr die Sache, worum es geht, versteht. Die Dreieinigkeitslehre hat als den Hauptzweck den, dass ihr mit gutem Gewissen zu Jesus Christus betet und dabei nicht glaubt, Götzendienst zu betreiben. Oder noch anders gesagt, es wäre problematisch, wenn ihr zu Jesus Christus betet und es euch egal wäre, ob ihr Götzendienst treibt oder nicht. Wir dürfen Gott nicht in der Weise anbeten, dass wir insgeheim denken, wenn es vielleicht Götzendienst sein sollte, sei es drum. Nein, wir sollen mit gutem Gewissen, das heißt aus der rechten Erkenntnis heraus, zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, beten, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist ein göttliches Wesen ist. Ich habe es mir angewöhnt, regelmäßig über Dreieinigkeit zu sprechen in den Predigten. Ich habe es bei mir gemerkt, ich habe sehr wenig darüber gesprochen vor Gemeinden. So nach dem Motto, das ist was für Theologen. Nein, das ist was für normale Gemeindeglieder. Gewöhnt euch dran. Bemerkenswert ist die Aussage in Vers 10. Es war in Gottes Augen angemessen, viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen, indem er den Urheber ihrer Rettung durch Leiden hindurch zur Vollendung gebracht hat. Hier ist die Rede von vielen Söhnen. Gott hat von Ewigkeit her beschlossen, dass er ein großes Volk haben will, das sich in Ewigkeit um ihn scharrt. Wie eng die Beziehung ist, die Gott uns zugedacht hat, wird hier in der Rede von Söhnen deutlich. Gemeint sind hier Söhne und Töchter, die zur ewigen Herrlichkeit geführt werden. Gott hat sie dazu bestimmt, dass sie ihn als ihren Vater erkennen und erfahren. Und das sollte nach seinem Willen nicht anders geschehen als dadurch, dass der ewige Sohn Gottes durch Todesleiden hindurch zum Herrn der Welt eingesetzt wird. Ja, die wichtigsten Aussagen des Evangeliums hängen untrennbar miteinander zusammen und das Kirchenjahr ist diesbezüglich sinnvoll aufgebaut. Weihnachten, die Menschwerdung von Gottes Sohn. Warum ist Gottes Sohn Mensch geworden? Um uns zu erlösen. Weihnachten ist nicht das zentrale Erlösungsereignis, sondern das ist Karfreitag. Da hat Gott an seinem Sohn wirksam die Sünden all derer bestraft, die jemals zum Glauben an Jesus Christus kommen würden. Und dann feiern wir Ostern, das Auferstehungsfest. Gott hat den, der sein Leben für uns gegeben hat, von den Toten auferweckt und hat ihn zum Herrn der ganzen Welt eingesetzt. Ja, wozu ist der Sohn Gottes Mensch geworden? Die erste Antwort darauf war, Gottes Sohn ist für uns gestorben und ist auf diesem Weg zum König der Welt erhoben worden. Die zweite Antwort auf diese Frage lautet, Gottes Sohn ist seinen Brüdern und Schwestern gleich geworden und hat sich mit uns vereint. Hier möchte ich das Wesen der Beziehung vertiefen, dass wir durch Jesus Christus mit Gott haben. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 18. Wieder nach der neuen Genfer Übersetzung. Denn beide, sowohl der, der heiligt, als auch die, welche von ihm geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Er sagt ja zu Gott, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Er sagt weiter, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun die Kinder Menschen aus Fleisch und Blut sind, hat auch er gleichermaßen Anteil daran erhalten. Er sollte durch seinen Tod den vernichten, der die Macht des Todes hat, nämlich den Teufel. Jesus sollte alle die in Freiheit setzen, die durch Furcht vor dem Tod während ihres ganzen Lebens in Knechtschaft gehalten werden. Denn es sind gewiss nicht Engel, sondern es sind die Nachkommen Abrahams, deren er sich annimmt. Er musste also in allen Stücken seinen Brüdern gleich werden. Nur so konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester im Dienst vor Gott werden. Nur so konnte er für die Sünden des Volkes Sühne erwirken, denn eben deshalb, weil er selbst Anfechtungen erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die angefochten werden. Hier in Vers 11 zieht der Hebräerbriefschreiber die Linie von Gott, dem Vater, zum Sohn Gottes und von dort zu uns, den Erlösten. Christen stammen vom selben Vater ab wie der Sohn Gottes. Wir werden Söhne und Töchter Gottes, indem wir durch den Heiligen Geist von Neuem geboren werden. Und diese neue Geburt findet vor allem darin ihren Ausdruck, dass ein Mensch sein Leben dem Sohn Gottes als seinem persönlichen Herrn und Erlöser anvertraut. Ja, wie verhält es sich jetzt bei dem Sohn Gottes mit seiner Menschheit? Der Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung, der heißt nicht Jesus. Also deswegen spricht man, wenn man vom Sohn Gottes spricht, vor seiner Menschwerdung, einfach vom Sohn Gottes, weil er hat keinen Namen. Den Namen Jesus bekommt er in dem Moment, als er auf die Welt kommt. Das ist aus meiner Sicht das größte Geheimnis des christlichen Glaubens. Gottes Sohn, jetzt gehe ich nochmal wieder zurück zur Dreieinigkeitslehre, er ist wahrer Gott vom wahren Gott. Er ist zu unterscheiden vom Vater. Er ist nicht identisch mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Aber diese drei göttlichen Personen bilden ein göttliches Wesen. Und es ist unter Theologen üblich, dann so eine gewisse Reihenfolge der göttlichen Personen aufzuzählen. Die erste Person der Dreieinigkeit ist der Vater, die zweite Person ist der Sohn, die dritte der Heilige Geist. Diese Aufzählung besagt aber nicht, dass es irgendwie einen Rangunterschied gäbe zwischen den dreien. Und aus irgendeinem uns nicht ersichtlichen Grund war es für den dreieinigen Gott von Ewigkeit her klar, dass nicht der Vater Mensch würde, nicht der Heilige Geist, sondern der Sohn. Wie gesagt, der Sohn Gottes, er ist ewiger Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und seit 2000 Jahren ist er auch noch Mensch in Ewigkeit. Auch hier sagen die Theologen wieder, er hat nichts abgelegt, also er hat seine göttliche Natur nicht eingebüßt, er hat aber eine zweite Natur angenommen, eine menschliche. Jetzt könnt ihr euch denken, dass es in der frühen Kirche auch darüber viele Debatten gegeben hat, wie kann das denn sein? Eine Person, eine wahre göttliche Natur und eine wahre menschliche Natur. Ich kann nur euch nur sagen, ja, das übersteigt auch unseren Verstand bei weitem. Es ist aber das klare biblische Zeugnis und ist auch heilsnotwendig. Also das muss nicht jeder erklären können, wie ich das jetzt versuche. Aber wer das von vornherein nicht glaubt, Jesus Christus, wahrer Gott, wahrer Mensch, der kann nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift nicht gerettet werden. Der ist Muselmann, der ist Zeuge Jehova. Die kommen nicht in den Himmel. Egal wie hoch sie über Jesus denken. Die Beziehung, die Gottes Sohn zu uns als seinen Brüdern und Schwestern hegt, schildert dann der Hebräerbriefschreiber mit Zitaten aus dem Alten Testament. Ich gehe nicht auf jedes ein, aber auf ein Zitat aus Psalm 22. Da ist wieder David, der betet: Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen. Psalm 20 ist ein Klagepsalm. Natürlich bezogen auf Christus und seine Leiden, aber David schildert auch eigene Leiden in diesem Psalm, die er durchgemacht hat. Und er gelobt, noch während er in den Leiden ist, dass wenn Gott ihn da herausholt, dann wird er ihn loben und wird seinen Brüdern Gottes Herrlichkeit, Gottes Namen verkündigen. David ist hier das alttestamentliche Beispiel für einen Anführer im Volk Gottes, einen König, der, sagen wir mal, relativ gerecht ist und der leiden muss. Er weiß, ich bin zu meiner Zeit der Anführer von Gottes Volk. Und wenn Gott mich nicht retten wird, der ich sein Gesalbter bin, was werden dann meine Brüder und Schwestern im Volk Gottes über Gott denken? Sie werden verzweifeln. Deswegen hat David diese flehentliche Bitte verbunden mit der Gewissheit: Ich werde von dir gerettet werden. Ich werde deinen Namen kundtun vor meinen Brüdern und Schwestern. Das, was David hier vorgeschattet hat, erfüllt sich in letzter Konsequenz im Sohn Gottes. Auch dieser musste leiden wie David, aber noch viel mehr als David. David wurde aus den Leiden heraus gerettet. Er musste nicht sterben. Jesus, der Sohn Gottes, aber sollte nach Gottes Vorsatz nicht vor dem Tod gerettet werden. Also vor dem Tod, den er im alten Menschen, in der alten Menschheit erdulden musste. Er war dazu bestimmt, durch seinen Tod Sühne zu leisten für die Schuld seiner Brüder und Schwestern. Jesus tat dies im vollkommenen Gehorsam gegenüber Gott, um den Vater zu Ehren zu bringen. Und auch hier ist es ein großer Segen, sich den einen oder anderen Aspekt dieses Geheimnisses vor Augen zu führen. Gottes Sohn, Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Weil bei dem, was der Hebräerbriefschreiber hier zum Ausdruck bringt, stellt sich so ein Stück weit die Frage: Stimmt das überhaupt, dass der Sohn Gottes als unser Stellvertreter so in Versuchung stand wie wir? Also mit anderen Worten, eigentlich war es doch so, wenn es richtig brenzlig wurde, da hatte er immer diesen roten Knopf, um seine göttliche Natur einzuschalten, die ihn quasi immun macht gegen jede Versuchung, ne? Jesus Christus mit seiner göttlichen Natur, er ist von vornherein immun, irgendwie versucht zu werden. Ne? Jakobus 1 könnt ihr das nachlesen. Gott ist in seinem Wesen, in seinem göttlichen Wesen nicht anfechtbar. Wohl aber ist Jesus in seiner menschlichen Natur anfechtbar gewesen wie wir. Und er hat Kraft seines eigenen Entschlusses in den Tausenden und Abertausenden von Versuchungen, die er erduldet hat, nicht ein einziges Mal diesen roten Knopf gedrückt, um seine göttliche Natur einzuschalten. Ich finde, das ist sehr bemerkenswert. Der Hebräerbriefschreiber bezeichnet das an anderer Stelle in Kapitel 5 so: Jesus hat mit viel Flehen und Geschrei gelernt, gehorsam zu sein. Und so nach und nach, nach tausenden täglichen Gehorsamsschritten, war der Sohn Gottes dann am Ende, stand er bereit als das heilige Sühneopfer an unserer Stadt. Der Hebräerbriefschreiber spricht in den Versen 14 bis 15 von dem Schrecken, der von dem Tod für uns Menschen ausgeht. Bemerkenswert ist dabei, dass er vom Teufel als demjenigen spricht, der die Macht des Todes hat. Damit soll nicht gesagt werden, dass der Teufel Herr über Leben und Tod sei, das ist alleine Gott. Aber Gott lässt es zu, dass der Teufel den Tod, den zeitlichen Tod, als Handlanger benutzt, um die Menschen zu beherrschen. Und er tut dies, indem er ihnen Angst macht vor dem Tod und vor der sinnlosen Existenz danach. Und jetzt hat der Hebräerbriefschreiber wahrscheinlich auch vor Augen, dass es den Menschen deshalb, der Gott nicht kennt, deshalb dazu antreibt, sich von diesem Tod abzulenken, den Gott gesetzt hat. Auch das führt zurück zum Sündenfall. Gott hat den zeitlichen Tod verfügt, damit wir über unser Ende nachdenken. Nach dem Tod kommt die Ewigkeit. Und es behagt uns nicht, unsere Ewigkeit in den Blick zu nehmen. Die Bibel bezeugt sehr klar und deutlich den doppelten Ausgang nach dem Tod. Ob ein Mensch dann gerettet wird, hängt davon ab, ob er in diesem Leben Jesus Christus als seinem persönlichen Herrn und Retter sein Leben anvertraut hat. Tut er das nicht und stirbt in diesem Zustand, geht er ewig verloren. Jetzt wird jeglichen Sündern im Evangelium verkündet, dass Gottes Sohn sein Leben gegeben hat, um Sünder zu retten. Und es mag uns als Christen so gehen, dass wir im Blick auf unser zeitliches Ende auch von Angst umgetrieben werden. Das schließt der Hebräerbriefschreiber nicht aus. Aber wir gehen damit im Glauben an Jesus um. Was heißt das? Ihr könnt davon ausgehen, also die ihr mit Jesus verbunden seid, hättet ihr Jesus nicht, ihr hättet noch viel mehr Angst vor dem Tod. Wenn ihr ehrlich wärt. Wir halten uns daran letztlich, Gott hat den, der sein Leben für uns gegeben hat, von den Toten auferweckt. Jesus nennt uns seine Brüder und Schwestern und er will uns bei sich haben. Er hat den Tod besiegt und wir erfahren schon jetzt in diesem Leben seine Gemeinschaft. Gottes Sohn, Jesus Christus, ist uns, die wir durch den Glauben seine Brüder und Schwestern sind, in allem gleich geworden. Der Hebräerbrief hat dazu über den Predigtext hinaus einiges zu sagen. Kapitel 4, Vers 15. Jesus war, wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, mit dem entscheidenden Unterschied, dass er nie gesündigt hat. Oder Hebräer 5, worauf ich schon angespielt habe, die Verse 7 bis 9. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er sich seinem Willen in Ehrfurcht unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt, wo er durch Leiden vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie alle ihr ewiges Heil. Wenn es um die Bewährung in Versuchungen geht, da machen wir das eigentlich genauso wie Jesus. Wir greifen auf die Gnadenmittel zu, die Gott eingesetzt hat. So hat es Jesus gemacht in seiner menschlichen Natur. Er hat Gottes Wort verinnerlicht, er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet, um Hilfe angefleht und so wurde ihm geholfen. Wenn wir eine Versuchung überstehen, dann auch auf diesem Weg. Wir haben Gottes Wort verinnerlicht. Wir beten mit Ernst zu Gott und erfahren dann auch auf diesem Weg seine Hilfe. Er, unser großer Bruder, hat es uns vorgemacht. Ja, achte auf die Hoheit und die Niedrigkeit von Gottes Sohn. Er ist wahrer Gott und wurde ein Mensch wie wir. Er ist, wie der Hebräerbriefschreiber es bezeichnet, er ist unser oberster Priester. Als oberster Priester repräsentiert er Gott uns gegenüber. Er ist wahrer Sohn Gottes. Und als wahrer Mensch repräsentiert er uns Gott gegenüber. Jesus Christus, er ist die Schnittstelle unserer Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben hier eine Ahnung davon, wie tief Gott die Gemeinschaft gedacht hat, die er zwischen sich und uns haben will. Ich habe eine bemerkenswerte Geschichte eines Hirnforschers gehört. Das eigentliche Thema war, gibt es eine Seele? Und dieser Hirnforscher sagte, ja, er als Hirnforscher könnte das bestätigen. Es gibt eine Seele, die vom Leib unabhängig ist. Und er erzählt dann aber, mehr so als Anekdote, es war sein viertes Kind, sein vierter Sohn. Und er als Vater merkte, dass ein Verdacht auf Autismus bestünde. Der Sohn nahm bis zu einem halben Jahr keinen Blickkontakt auf mit ihm. Und er sagte, und er war zu der Zeit noch kein Christ. Und es war für ihn ein großer Schmerz, diese Aussicht, dass er möglicherweise sein ganzes Leben nicht die Beziehung zu seinem Sohn haben könnte, die er ersehnte. Und er fing aus diesem Anlass an, zu Gott zu beten. War noch kein Christ. Und dann kam ihm irgendeine Bibelstelle unter und er musste darüber nachdenken. Also eigentlich stehe ich vor Gott wie ein Autist da. Also er hat gemerkt, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, wie sehr der Vater im Himmel die Gemeinschaft mit mir begehrt. Liebe Geschwister, wir sind eigentlich alle Autisten, wenn es darum geht, zu begreifen, wie sehr Gott euch liebt und Gemeinschaft mit euch haben will. Jesus, er nennt euch seine Brüder und Schwestern. Also das Bild, das hier mitschwingt, ist das von einer Familie, die Familie Gottes. In die bringt uns der Sohn Gottes hinein. Vers 18, Kapitel 2, Vers 18. Weil er selbst Anfechtungen erlitten hat, vermag er denen zu helfen, die angefochten werden. Das mag jedem von euch ein großer Trost sein, wenn Versuchungen und Anfechtungen von Gott kommen. Dann halte dir immer vor Augen, Gott will dich nicht ärgern, sondern er will an dir arbeiten, damit du in deinem inneren Menschen immer mehr die Gemeinschaft mit ihm, dem dreieinigen Gott, begehrst. Amen.